Life could be a dream. Life could be a dream.
Hallo Markus.
Hallo Anna.
Oh, was ist mit deiner Stimme, Markus?
Du, ich habe heute meine Schlüpferstimme an und ich habe mir das bei Johnny Depp abgeguckt. Der redet ja auch immer so tief. Ich sehe zwar nicht aus wie Johnny Depp, noch nicht ganz. Mein Bart wächst zwar munter weiter, aber ich habe halt gedacht, ich tue mir heute ein bisschen mehr Make-up auf die Stimme drauf.
Markus heute mit offener Hose.
So sieht's aus.
Ja,
Schon
genau.
ist der Titel für diese Session festgelegt. Ich habe einen ziemlich fetten Schnupfen gehabt über die Osterfeiertage und es könnte noch besser sein. Aber ich finde diese Stimme ja auch mal ganz angenehm.
Ich finde die super sexy, Markus, ganz ehrlich. Guck mal, ich werde auch schon tiefer.
Guck mal an.
Markus, bevor wir hier loslegen, also die Idee ist ja, dass wir da ansetzen, wo wir aufgehört haben beim letzten Mal. Mit dem Cliffhanger, mit dem Cliffhanger
Der
sozusagen.
Klippenhammer.
Der Klippenhammer.
Ja.
Möchte ich noch was klarstellen. Du hast mich frecherweise an einem wunden Punkt getroffen, als du gesagt hast, na, wie war denn noch mal unsere E-Mail-Adresse? Und ich voller Überzeugung gesagt habe, mail@gepflegtglitzern.de.
Ja, genau.
Das ist ja ganz falsch. Deshalb sind jetzt 500.000 Mails nicht angekommen, weil ich die falsche E-Mail-Adresse gesagt habe. Es ist natürlich gepflegtglitzern in einem Wort @mail.de. gepflegtglitzern@mail.de. Und irgendwie haben wir das so, haben wir unsere Zuhörerschaft schon so verwirrt, dass Katrin aus Hamburg, die ganz sicher auch wieder zuhört, diesmal auch an eine Adresse geschrieben hat, die es gar nicht gibt, nämlich info@ oder so ähnlich, gepflegtglitzern. Gibt es ja auch nicht. Es gibt nur eine. Es gibt nur eine E-Mail-Adresse. Das musste jetzt hier mal klargestellt werden. Und außerdem wollte ich auch endlich mal zeigen, dass ich die auch kenne. Ich war vorbereitet.
Du hast auch gut geübt vorher, ne?
Ich habe geübt.
Ja, ich hätte jetzt gar nicht mehr dran gedacht, aber danke, dass du es nochmal gesagt hast, weil tatsächlich, ja, ich hatte sie auch nicht mehr im Kopf, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben. Und für mich war einfach nur wichtig, nochmal wieder zu erwähnen, dass wir eine E-Mail-Adresse haben und
Genau.
dass natürlich alle da auch gerne sich dran wenden können. Und
Oh,
wir
ja.
uns freuen über Zuschriften und wir tatsächlich auch eine bekommen haben.
Genau. Und ich auch in Zukunft nicht versäumen werde, mal die Apple Podcast-Seite aufzurufen, weil genau da hatte Katrin ja einen Kommentar reingeschrieben. Also die hat uns ja gar nicht eine E-Mail damals geschrieben im November, sondern einen Kommentar auf der Podcast-Seite gelassen. Und das war Zufall, dass ich das entdeckt habe. Also das müssen wir auch mal öfter überprüfen, weil das kann man da machen. Bei Apple Podcast.
So lernt man noch was dazu, ja?
Ja, so lernt man noch was dazu.
Ja.
Was natürlich wieder zeigt, dass wir die totalen Stümper sind, ja? Dass wir
das
hier
sind wir auch.
Wahnsinn, ja?
Ja, aber wie Oscar Wilde schon gesagt hat, ne? Ich mach was, ich scheitere. Ich mach's wieder, ich scheitere wieder.
Genau.
Ich mach's wieder und ich scheitere wieder, aber ich scheitere heiter.
Und irgendwann habe ich was gelernt.
Ja,
Mensch, Markus, sollen wir anfangen bei dem, womit wir aufgehört haben beim letzten Mal, nämlich.
Ja. Absolut, absolut.
Ne?
Ja, ja.
Mit dem Thema, was du eingebracht hast, oder mit der Frage, die du eingebracht hast, wie feiern wir unser Leben? Was ja bei mir erstmal zu aufgerissenen Augen und offenem Mund geführt hat, nämlich so explizit habe ich die Frage mir noch nie gestellt, interessanterweise. Und da du die Frage ja eingebracht hast, erzähl doch mal was dazu. Das war ja offensichtlich ein Thema, das dich sehr berührt hat.
Ja, das finde ich ziemlich geil, dass du mich das ja so fragst, weil ich bin jetzt heute völlig unvorbereitet auf diese Frage.
So, es ist gut.
Zack, danke. Also dann bis zum nächsten Mal, Leute.
Nix hier ohne doppelten Boden und ohne Vorbereitung. Immer ja. Drin.
Aber so ist es. Und ich finde es richtig genial. Dankeschön für die Frage.
Gerne.
In dem Zusammenhang möchte ich vielleicht erstmal erwähnen, dass ich ja jetzt ganz doll krank war übers Wochenende.
Oh,
und da habe ich dann nochmal erkannt, wie ich denn manchmal wirklich ticke so. Und ich komm gleich auf die Frage, wie feiere ich das Leben wieder zurück. Was ich tue, ist, ich schreibe jeden Tag Tagebuch. Und das ist ein Teil meiner Routine jetzt dieses Jahr wieder geworden, dass ich jeden Tag, an dem ich meinen Tagebucheintrag mache, erstmal ein Dankbarkeits- ja, ein oder zwei Zeiler da reinschreibe. Für was bin ich dankbar? Und tatsächlich ist es jeden Tag aufs Neue irgendwas. So jetzt über die Tage des Osterfests und meiner Krankheit war es halt so, dass ich mich nicht immer so gefühlt habe, dass ich wirklich richtig dankbar war. Vielleicht kannst du dir das ja vorstellen,
Oh
weil
ja.
es hat mich ziemlich genervt und auch geärgert, dass ich teilweise auf der Couch oder im Bett gelegen habe und irgendwie nicht aus der Hüfte kam. Weil war ja auch schönes Wetter. Wir hatten ja in Berlin 22 Grad, die Sonne schien und ich saß hier drin und war
Ja,
pissig.
verständlich.
Ja, so, ne? Ich habe dann jeden Morgen aber wieder aufs Neue mich dann vor meinen Rechner gesetzt und habe in mein Tagebuch irgendwas aufgeschrieben, wofür ich dankbar bin. Und das Spannende dabei ist, dass ich tatsächlich gemerkt habe, dass es gar nicht mal so sehr was damit zu tun hat, wirklich mich an irgendetwas Konkretem jetzt zum Hochzuziehen, wofür ich dankbar bin, sondern einfach eine Grunddankbarkeit da ist, ne? Dass es nur wichtig ist, sich dieser Grunddankbarkeit immer wieder zu nähern, quasi diese Strömung aufzugreifen und mit dieser Strömung zu arbeiten. Und das ist tatsächlich so ein Aspekt, wie ich mein Leben feiere, nämlich einfach zu sagen, ich bin einfach grunddankbar. Dieses Leben, was ich leben darf, in diesem Land, in dem ich lebe, zu der Zeit, zu der ich lebe, jetzt einfach so erleben zu dürfen. Und das
Ah,
feiere ich
okay.
schon. Na, also der Bogen, der ist jetzt weit geschlagen worden,
Nö.
lässt sich dann einfach auf diesen Nenner bringen, ich bin dankbar, am Leben zu sein und allein das ist schon eine Feier genug.
Okay.
Was ich auch noch gelernt habe, wenn du mich so fragst jetzt, ist, die Dinge mit einer gewissen Milde anzugehen. Also ich habe früher nicht mit solcher Milde auf mein Leben geguckt und das kommt zu einer anderen Frage, die dann vielleicht später noch mal etwas intensiver bearbeitet wird, die nämlich Katrin uns gestellt hat, wie das denn mit dem Älterwerden ist. Möglicherweise hat es damit auch ein bisschen was zu tun, dass diese Altersmilde mich das Leben auch mehr feiern lässt. Ja, ich habe ja einen kleinen Enkel und den sehe ich zwar nicht allzu oft und es ist in Ordnung. Und wenn ich da mit ihm bin, ist es so, als ob ich selber auch wieder 6 Jahre alt wäre. Und das ist auch mein Leben feiern.
Okay, verstehe. Verstehe ich es wirklich? Ist es, ich höre dich und ich nehme das an, wenn du sagst, es ist für dich feiern. Ich merke aber, wenn ich dir so zuhöre, dass dieser Zusammenhang zwischen Leben und Feiern, also wie feiere ich mein Leben, der ist meinem Gehirn so fern. Interessanterweise, ja, das
Spannend.
in unmittelbaren Zusammenhang zu bringen. Mein Leben allgemein oder das Leben, das deine Frage umspannte ja noch viel mehr, das Leben feiern. Das beinhaltet ja unter Umständen nicht nur mein Leben, sondern alles, was lebt, zum Beispiel. Ja. Wenn ich in den Wald gehe, bin ich umgeben von lebendiger Natur. Kann ich auch feiern. Ja. Also ich habe gemerkt, es brauchte eine ganze Weile, bis diese Frage von dir in mir sich so ausbreiten konnte, weil erstmal war es eine regelrechte Überforderung, die das in mir ausgelöst hat. Deshalb die offenen Augen und der offene Mund. Was ist denn das? Ich habe da immer noch mal wieder drüber nachgedacht nach unserem Gespräch und habe festgestellt, dass ich die zwei Begriffe irgendwie gar nicht so sehr zusammenbringe. Nach wie vor nicht. Ja? Und
Okay.
das selbst in Momenten, wo ich es mir bewusst gut gehen lasse, wo ich entspannt bin, wo ich mit Menschen zusammen bin, das spielt übrigens eine Rolle, wenn ich überhaupt ans Feiern denke, die mir nah sind, mit denen ich gerne bin, dann ist es aber immer noch nicht Feiern, was mir dazu einfällt.
Das ist ja spannend. Vielleicht hätten wir vorher mal definieren müssen, was du unter Feiern verstehst und was ich unter Feiern verstehe.
Ja,
Also
genau.
Feiern wird ja heutzutage gerne benutzt für alles Mögliche. Und ich finde es als Begrifflichkeit auch ganz schön, weil es ist ja ein fröhlicher, offener, lebenslustiger Begriff. Wird oftmals auch ein bisschen missbraucht, ne? Wenn man dann sagt, oh, wir gehen feiern, das heißt dann sich erstmal die Birne wegflexen, wie man so schön sagt. So.
Okay.
Das ist aber nicht das, was ich damit meine. Ich möchte vielleicht aber nur ganz kurz auf das eingehen, was du gerade gesagt hast. Tatsächlich ist es so, jeder für sich lebt in seiner eigenen Welt, lebt sein eigenes Leben. Und das Leben ist ein Geschenk für dich. Das ist die Feier, die ich meine. Wenn du jetzt durch den Wald gehst, dann ist dieser Wald nur für dich. Na, das ist da, wo du dich feiern kannst. Also in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung. Wir haben es mal ganz schön erlebt, Petra und ich, als wir in Las Vegas waren, vor Jahren schon. Und dann sind wir da so ins Hard Rock Café gegangen, weil wir da was essen wollten und es war schweinelaut in dem Laden. Und wir sind dann zu der Kellnerin hin und haben gesagt, ob wir uns vielleicht umsetzen könnten, weil es einfach so laut ist, ne? Und dann sagte, ja, sure, guys, it's all about you. Don't you know that? Ja, genau, darum geht's. It's all about you. It's all about me and you. Das heißt also tatsächlich, es ist meine Einstellung, meine Haltung zum Leben, die ich feiere. Ja, denn ich das Leben, alleine das Leben zu leben, das ist schon eine Feier genug. It's my party and I cry if I want to.
Also, wenn wir mal uns einer Definition dieses Begriffs nähern, du und ich, dann ist bei mir Feiern sofort verbunden. Also Feiern ist für mich Zelebrieren. Ne? Und Zelebrieren ist für mich etwas, was ich nicht ständig tue, sondern was ich ganz bewusst tue und in bestimmten Situationen. Und das schlägt vielleicht den Bogen wieder dazu, dass ich sage, wenn ich mit anderen Menschen bin oder ja, gute Frage. Ich habe jetzt Bilder im Kopf. Ja, ich sehe mich jetzt gerade am Meer sitzen, im Meer schwimmen, durch den Wald gehen. Und offensichtlich scheint es auch was Feierliches zu haben.
Ja,
Was
genau.
Zelebra
Es,
sagt man
alles
das? Zelebrativ?
ja. Eher
Zelebri
wohl nicht. Ich
Nee,
denke eher.
habe ich jetzt gerade erschaffen, das
Aber
Wort.
ja.
Ne? Es
Aber
hat
weißt du, was
was
ich spannend finde? Das
Zelebratives.
Zelebrativ und Zerebral kommen aus fast der gleichen Wortschöpfung irgendwie heraus.
Meinst du?
Das ist eher sagen, dass du bist eine
I'm a
zerebrative
celebrator,
Feierin.
baby.
Ja, genau.
Und das ist eher, das sind ja, ist ja nicht die Regel. Also jetzt, ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive, ne? Und die ist ja ein bisschen anders als deine. Ja? Also deine ist ja so umfassend, alleine, dass du am Leben bist, das kann man schon feiern,
Ja,
sagst du. Oder
sicher.
feierst du, nicht kannst, das tust du.
Das feiere ich. Nicht
Ja.
immer, aber manchmal.
Ah,
Ich sage ja, ich sag ja,
okay.
na, wie, jetzt übers Wochenende war es bei mir auch so, dass ich dachte, fuck that shit, ja. Aber auch genau das, Anna, genau das gilt es auch zu feiern in dem Augenblick. Mir ist es heute nochmal so klar geworden. Wie sagt Buddha, das Leben ist Leiden. Ne? Die christliche Kirche sagt das auch, das Leben ist Leiden. Ja, aber wir leiden auch eine gute Zeit dabei haben.
Also ich bewundere dich ein bisschen dafür, dass du das so mit so einer ja nahezu kindlichen Naivität sagst. Finde ich toll. Ja, hey, geil, wir sind da. Das allein feiere ich. Ich tue das nicht. Ich habe in meinem Erwachsenenleben, was für mein Gefühl erst vor ungefähr 10 Jahren begonnen hat, wenn überhaupt da schon, was natürlich nicht stimmt, aber sagen wir mal so, ab da hatte ich das Gefühl, jetzt kommen gewisse schwere Themen in mein Leben. Die verlangen nach einer erwachsenen Haltung, was auch immer das heißen mag. Aber dann hatte ich das Gefühl, mit dem Feiern wird es jetzt erstmal ein bisschen dürr, ja. Wohl, wie gesagt, ich habe nicht im Begriff, in dieser Begrifflichkeit gedacht, aber es ist
Ich
mehr
muss
schwer. Schwere ist es.
einhaken. Ich muss einhaken, Anna, an
Ja.
dieser Stelle. Das ist ein fetter Glaubenssatz, den du mir hier gerade auf den Tisch legst. Wenn ich alter oder wenn, ne, ich muss jetzt mal erwachsen werden. Wer sagt denn das?
Habe ich
Please.
gesagt, ich muss jetzt mal erwachsen werden?
Ich weiß nicht, müssten wir jetzt zurückspulen. Können wir nicht machen, aber.
Ja, was können wir
Ne?
uns später
Also.
anhören? Ich hatte das Gefühl, ich weiß auch nicht mehr, was ich genau gesagt
Ja,
habe.
irgendwie
Das weiß ich
so.
ja nie. Was interessiert mich mein Gequatsche von eben?
Ja, genau.
Ich hatte das Gefühl, es verlangt nach einer erwachsenen Haltung. Ich glaube, so in diese Richtung ging es, ja?
Ja.
Oder ich lasse es mich anders formulieren. Vorher habe ich so vor mich hingelebt und sicherlich auch mit einer Haltung von, yay, this is my life. Let's celebrate wegen mir auch, weiß ich nicht, ja, aber es hatte wenig Schwere. Auch mal immer wieder, aber es hat mich nie so nachhaltig beeinträchtigt in meiner positiven Fühl- und Denkweise. Und dann kam irgendwann so ein Wechsel und ich habe das Gefühl, auch hier wird Katrin wieder hellhörig, weil es durchaus was mit dem Älterwerden, nicht alt werden, wie du immer so schön sagst, zu tun hat. Und das dann bei mir das Gefühl ausgelöst hat, ach so, ist es wahrscheinlich, wenn man sich erwachsen fühlt. Ja? Wo ist jetzt der Glaubenssatz? Ich weiß es noch nicht.
Also den Glaubenssatz, den ich gehört habe, kann natürlich auch sein, dass ich der Einzige auf der ganzen Welt bin, den jetzt gehört hat, war der, dass Erwachsensein was mit Schwere zu tun hat.
Ah, ich verstehe. Ja, das ergibt Sinn.
Das eine und das andere, dass du leiden musst, da, dass du erwachsen bist. Also die Frage, die sich da stellt, ist, ist das wirklich wahr?
Nö, ich muss nicht leiden. Ich meine,
Naja,
das ist ja
also.
immer, ne, es ist einfach schwerer geworden. Das
Ja.
heißt ja nicht
Aber wie
unbedingt,
gehst du
dass
denn mit
ich.
dir um? Entschuldigung, Anna. Aber wie gehst du denn mit dir um, wenn du den Gedanken denkst?
Dass es schwerer geworden ist,
Ja.
dann stelle ich etwas fest. Ich meine, das ist ja nichts, was ich mir eingebildet habe. Es kommen Themen in mein Leben, wo ich merke, das löst durchaus eine gewisse Schwere aus. Interessant wird ja dann mein Umgang damit. Lasse ich die Schwere schön auf mir lasten, womöglich noch schwerer werden, unterstütze ich das Gefühl der Schwere Oder sage ich, okay, jetzt kommt was anderes in mein Leben, wie gehe ich denn damit um? Und da wir nicht so gebaut sind oder die wenigsten von uns, dass wir einen Schalter umlegen und uns sofort entsprechend verhalten, damit es uns genauso gut geht wie vorher, sondern man muss ja reinwachsen in neue Situationen und Anpassung erfolgt, zumindest bei mir, schrittchenweise. Alles, was ad hoc passiert, geht nach hinten los. Das heißt, ich finde es durchaus normal in meiner Welt, dass wenn sich etwas verändert, wenn ich auf einmal spüre, dass Themen eine gewisse Schwere haben, ich kann das nicht anders ausdrücken, als die lasten erstmal so ein bisschen auf mir, weil ich noch in mir noch keine Form des Umgangs damit habe, weil ich die vorher nicht brauchte, dann muss ich mich ja erstmal irgendwie da so zurechtruckeln. Und in dieser Anpassungsphase empfinde ich Schwere. Mein Ziel ist es aber, weil so bin ich gebaut, aufgebaut. Mein Ziel ist es, dass also mich wieder so einzupegeln, dass die Schwere weggeht, sondern dass da wieder ein Zustand entsteht, aus dem heraus ich so agieren kann, als wäre gar keine Schwere da, sinngemäß. Ja, also eine Anpassung. Wie mache ich das? Also ich gehe dann nicht bewusst mit irgendwelchen Coaching-Formaten ran, bei mir selber, sondern das ruckelt sich in mir, das ist schwierig zu beschreiben. Das ruckelt sich regelrecht in mir zurecht, ja, weil ich es nicht gut aushalte, wenn so ein Ungleichgewicht in mir entsteht. Ich weiß, wie ich bin in so einer Grundhaltung, wo alles im Gleichgewicht ist. Ich habe auch ein gutes Gefühl dafür, wenn irgendwas ins Ungleichgewicht kommt. Und dann tue ich automatisch, und hinterher erkenne ich das eigentlich immer erst, tue ich automatisch etwas, um dieses Gleichgewicht herzustellen. Ich sorge vielleicht für mehr Ruhe zum Beispiel an Stellen, wo ich vorher Power gegeben habe. Ich umgebe mich mit Menschen, die mir gut tun, anstatt mit auch anstrengenden Menschen, die mir auch manchmal gut tun, aber die in dem Falle mir eben nicht gut tun würden. Ja, ich suche instinktiv nach einer Umgebung, die das ausgleicht, was da ins Ungleichgewicht gekommen ist. Ist das verständlich?
Ja, soweit es für mich verständlich sein kann, ist es verständlich, ne?
Ist gut.
Und das geht ein bisschen auch in die Richtung von Gunther Schmidt, ne? Alles, was wir tun, hat Auswirkungen. Und diese
Genau.
Auswirkungen bei dir sind eben die jetzt von dir gerade beschriebenen. Die Frage, die sich mir eben aufdrängte, als du das erzähltest, war, wie ist die Haltung? Du hast es eben schon gesagt. Also ich finde, es ist schon da, aber vielleicht einfach nochmal jetzt so fürs geneigte
Meine
Zuhörerschaft.
Haltung zu was?
Deine Haltung zu dem gesamten Thema, wie du es jetzt gerade gesagt hast, du hast ja eben gesagt, dass du dich dazu zurechtschuckelst innerlich, nicht? Dass du dann also dir auch bestimmte Menschen, dich mit bestimmten Menschen umgibst, ne? Dass du halt vermeidest, in Konfliktsituationen reinzukommen, im Zweifel, das habe ich jetzt so interpretiert. Wie könnte man diese Haltung beschreiben?
Du guckst so wissend.
Ich weiß,
Du guckst
ich
schon so
weiß, dass,
wissend.
ja, ich weiß, dass ich nichts weiß, ne? Aber nee, was mir so in den Sinn kommt, ist Selbstliebe.
Weißt du, was interessant ist, was gerade passiert, als du, ich fühlte mich in so einer Lehrer-Schüler-Innen-Situation. So, liebe Anna, jetzt sag uns doch mal, welche Haltung verbirgt sich denn dahinter? Was passiert bei mir? Denksperre, ja.
Ja, Denksperre.
Jetzt muss ich wissen, was für eine, was ist das? Jetzt, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich kann mal,
Oh
ist
weia,
das
ich hab's
nicht
gesagt, ich bin
interessant?
kein gutes Mädchen. Oh weh, oh weh.
Nee, gar nicht, ich bin kein gutes Mädchen. Mehr so, scheiße, ich kann nicht mehr denken.
Ich bin jetzt ehrlich, ich habe dich ein bisschen aufs Glatteis geführt, auch damit, es tut mir leid. Ich hole
Muss
dich
dir nicht
gleich.
leid tun. Ich
Ich
bin dir auch gar nicht böse.
streck mal meine schwitzige Hand aus und nimm sie mal, komm mal zurück.
Ja, Selbstliebe. Okay. Ja, ich mag mich ziemlich gerne. Auch nicht immer, aber meistens. Weil ich halte es auch nicht gut aus, wenn ich mit mir nicht im Reinen bin. Also ich halte mich dann nicht gut aus. Ich gehe mir dann so auf die Nerven, dass ich sage, jetzt ist es gut. Jetzt hast du genug geschimpft über unsinniges Zeug, was mich selber betrifft. Ja.
Ja.
Jetzt komm mal wieder zurück. Und das ist mir sehr wichtig. Und ich finde es schön, wenn ich mich mit mir vertrage.
Das finde ich auch schön, wenn du dich mit dir verträgst,
Ja.
aber auch wenn ich mich mit mir vertrage. Übrigens, das ist ein guter Punkt. Das hast du jetzt gerade sehr schön ausgedrückt. Das ist ein bisschen auch so eine Zusammenfassung dessen, wie ich mich heute Morgen gefühlt habe, nachdem ich so aus dem ganz tiefen Tief der Krankheit rausgefunden habe, jetzt wieder in so einen quasi so einen halbwegs bewussten Zustand zurück und dann mir überlege, wie habe ich denn das eigentlich Wie habe ich das jetzt eigentlich in den letzten Tagen gehalten? Und es ist ein bisschen die Hölle, in die man sich selbst hineinbegibt und dann wieder da herausfindet aus dieser Hölle, die ja auch nicht immer da ist. Die ist dann einfach mal da, wenn so Gedanken kommen, nicht? Und die dann auch wieder vergehen und dann wieder Platz machen für lichtere, schöne Gedanken, die auch ein Teil meines Feierns des Lebens sind.
Wenn du sagst, die Hölle, fällt mir ein, ich habe ja in der letzten Folge erzählt, kurz, dass ich gerade dabei bin, ein Buch zu schreiben. Und das quält mich ganz schön, weil ich das Gefühl habe, da ist so viel, was ich erzählen möchte. Und manchmal überfordere ich mich selber damit. Und dann begebe ich mich auch in so eine Hölle, ne? Und dann habe ich schlechte Laune. Und dann, ja, dann mache ich mir auch Vorwürfe. Oder ich mache mir keine Vorwürfe, sondern bin einfach nur sauer auf das Buch, ja, so.
Ist ja
Und
schön, dass du das so objektifizieren
ja,
kannst.
sehr schön. Aber das ändert
Scheißbuch.
nichts. Einerseits, das Scheißbuch, einerseits ist schön, andererseits ändert es aber nichts an der Stimmung, in die ich mich damit bringe, ja.
Ja.
Und dann bin ich jetzt vor Ostern die Woche war das auch noch mal so. Da konnte ich aber auch gar nicht viel am Buch arbeiten, weil ich da schon Zeit mit meinem Freund verbracht habe und gedacht habe, das ist jetzt wichtig. Ja, das ist jetzt einfach mal, das steht jetzt mal an erster Stelle. Aber so im Hinterkopf arbeitete das natürlich alles, hat meine Stimmung zum Teil echt stark beeinträchtigt. Und dann bin ich dazu übergegangen, das zu beobachten und habe gemerkt, dass manchmal, ohne dass im Außen tatsächlich irgendwas passiert ist, die Stimmung auch wieder gut war. Wir sind so ferngesteuert. Ja? Wir sind so, es ist, eigentlich kannst du machen, was du willst. Die Stimmungen kommen und gehen. Und am besten ist, man lässt sie einfach so, man nimmt das alles nicht so ernst. So, und das, nicht, dass mir das vorher noch nicht bewusst gewesen wäre, aber es gibt ja immer mal so Aha-Momente im Leben, wo du merkst, okay, das, was ich schon lange weiß, jetzt hat es sich aber mal irgendwo festgesetzt. Jetzt scheint es auch nachhaltig abrufbar zu sein. Das heißt, wenn ich wieder so eine komische Stimmung habe, setze ich mich nicht hin und frage mich, was ist denn jetzt in meinem Leben wieder passiert, dass es mir so geht und was kann ich tun, sondern ich sage, ah, okay, dann mache ich es mir jetzt doch mal gemütlich, weil ich kriege gerade sowieso nichts anderes auf die Reihe. Ich könnte ja mal ein schönes Buch lesen, Musik hören, eine Serie gucken, was weiß denn ich, oder einfach nur blöd aus dem Fenster, nein, klug aus dem Fenster gucken und dann. Und dann ändert sich die Stimmung auf einmal oder langsam. Ja, oder manchmal auch wirklich schon, nachdem ich kurz irgendwie mal den Raum gewechselt habe. Es ist ja völlig verrückt. Also, wir dürfen unsere Stimmungen einfach nicht ernst nehmen.
Eine tolle Intervention, die du jetzt gerade gesagt hast, dass ich einfach mal den Raum wechsle. Tatsächlich ist es ja selber, weißt du ja aus dem NLP, eine der Methoden, um Leute, die in inneres Erleben oder in einem inneren Erleben gefangen sind, da wieder rauszuholen, indem man sie einfach mal bittet, die Uhrzeit zu sagen oder irgendein
Ja,
anderes Zeitalter zu
klar.
machen.
Ja,
Und genau das
klar.
ist das, was du damit tust, ne? Weil der Raum, in dem du dich jetzt gerade bewegst, wenn es dir nicht gut geht, ist ja letztlich der Problemraum, ne? Und du begibst dich dadurch, indem du dich aus dem Problemraum im wahrsten Sinne des Wortes rausbegibst, in den Lösungsraum. Das heißt also, da warten Wunder auf dich, von denen du noch gar nicht weißt, welche das sein könnten, ganz konkret.
Ich finde so schön, dass du das Ganze hier auch immer mal wieder so ein bisschen fundiert untermauerst, dass wir das alles auch aus dem Coaching kennen und da auch noch mal ins Bewusstsein bekommen haben. Und ich erzähle halt einfach nur von den Automatismen, die so ablaufen, die aber all das beinhalten, ja, und die bestimmt auch bei anderen Menschen ablaufen,
Warum
ne?
mache ich das? Ich finde es wichtig. Also mir hat ganz doll geholfen in einer Phase der unbewussten Unbewusstheit, in der ich mal war, mit solchen Dingen mir selbst Erkenntnis an die Hand zu geben. Ich habe dazu gesagt, als ich mit meiner NLP-Ausbildung angefangen habe, das ist mein homöopathischer Heilungsweg, den ich hier gerade beschreite, ne? Ich habe damals keine Psychotherapie bekommen. Es war kurz nach der Trennung von meiner ersten Frau. Also war vieles im Umschwung bei mir und ich habe für mich halt gesagt, okay, das kann ich tun, ne? Ohne dass ich mich dabei selbst gefährde, weil ich bin ja nicht krank, ne? Sondern ich bin ja nur normal neurotisch. Es war mir einfach wichtig, da irgendwo was zu finden, was mein Verhalten erklärt.
Ja,
Ne?
klar.
Warum wir uns so, warum machen wir das, was wir tun? Ne? Gewohnheiten, Ängste, all das. Ne? Vielleicht in dem Zusammenhang nochmal kurz, ich habe ja vorletzte Woche eine EMDR-Ausbildung gemacht. Habe ich das schon erzählt?
Also mir hast du es erzählt, ich weiß jetzt nicht, ob wir es
Podcast?
öffentlich gesagt haben.
Also ich fand es ein unglaublich starkes Tool, ich will mal ganz kurz zusammengefasst, ein unglaublich starkes Tool, um Menschen aus traumatischen Gegebenheiten, die in ihrem Leben irgendwann mal stattgefunden haben, eine Möglichkeit anzubieten, da wieder rauszukommen, um diese Traume hinter sich zu lassen. Also ganz besonders gut hilft es bei PTBS, da ist es wohl auch von der WHO anerkannt. Und also das wirkt bei mir tatsächlich noch nach, dieses ganze Seminar. Und dass ich mir jetzt in den letzten Tagen und Wochen auch viele Gedanken darüber gemacht habe, wie viele Traumen wir eigentlich alle so haben und wie wir dann damit umgehen, mit diesen
Heißt das
kleinen
Traum?
Traum.
Entschuldige bitte, heißt
Die
das Traumen oder Traumata? Heißt
Mehrzahl
das
von
Traumen?
Traumen, Traumata. Schreibt uns, was richtig ist.
Hätte jetzt gedacht, das heißt Traumata. Aber
Okay.
vielleicht heißt es auch Traumen, das heißt ja auch Trauben und nicht Traumata.
Ja, wie gesagt, ich hätte gerne mal einen Traumensaft, bitte.
Nun wissen nicht alle, die uns zuhören, was EMDR ist. Vielleicht
Ja.
kannst du das noch mal kurz erläutern.
Ja, klar, kann ich das gerne erläutern. Also EMDR ist erfunden worden von einer amerikanischen Psychotherapeutin, die hieß Francine Shapiro in den 90er Jahren. Und die hat sich den Effekt des REM zunutze gemacht. Und zwar, wenn man nachts schläft, ist vielleicht dem einen oder anderen schon mal untergekommen, dann bewegen sich die Augen ganz doll von links nach rechts und hin und her. Und man sagt,
Die
dass in
sogenannte REM-Phase,
nur
ne?
während der REM-Phase, genau. Und
Mhm.
die Neurowissenschaftler haben jetzt mal festgelegt, dass die Augenbewegungen halt darauf zurückzuführen sind, dass das Hirn nachts Sachen in Schubladen packt.
Ja.
Und diese Schubladenpackerei hilft dem Hirn, sich wieder klarzumachen für den nächsten Tag, wenn die neuesten Bedrohungen lauern, Mammut, Woll, Nashorn, wie auch immer. Und das soll einfach helfen, bestimmte Dinge abzuarbeiten. Und diesen Effekt macht sie sich zunutze, indem sie damals hieß es noch EMD angeboten hat. EMD heißt Eye Movement Desensitization. Die hat dann aber relativ schnell entdeckt durch die IP-Methode, ich will jetzt gar nicht so weit ausholen, dass das R, nämlich der wichtigste Teil, nämlich das sogenannte Reprocessing. Also Eye Movement Desensitization und Reprocessing ist der Begriff EMDR. Und was es ist eine sehr stark strukturierte Handlungsanweisung, mit der Klienten dazu gebracht werden können, ihre alten Traumata abzuarbeiten, indem sie da einfach wieder hingehen zu den Traumen, sich quasi vorstellen, sie sitzen wie in einem Zug zum Beispiel und können die Dinge, die passiert sind, an sich vorbeiziehen lassen. Und zu bestimmten Stellen wird dann der Therapeut seine Hände anhalten. Es geht immer einher mit einer Augenbewegung von links nach rechts. Und durch dieses Augenbewegen hin und her werden andere Zustände, beziehungsweise geht man rückwärts quasi in dem Trauma zurück bis zu dem Punkt, wo es passiert ist, und ersetzt dieses Trauma dann mit einem positiven Glaubenssatz.
Ich würde gerne noch mal erzählen, dass zwischen Katrin und mir, weil sie ja dummerweise die falsche gepflegt Glitzern-Adresse hatte und die hat sich dann direkt an mich gewendet, noch mal so ein kleiner Mailwechsel entstanden ist und da hat sie dann noch mal zum Ausdruck gebracht, welche Themen sie besonders interessant fand und da, unter anderem war es das Altern, ne? Du hast es eben auch schon mal so anklingen lassen. Dazu muss man sagen, dass Katrin etwas jünger ist als wir. Bisschen. Ihr Mann ein bisschen älter ist, glaube ich, als wir. Oder vielleicht auch genauso, ich weiß es gar nicht. Ist auch nicht so wichtig.
Hat eine
Aber
unwesentliche Jünger als wir, ja.
ja, genau. Also wir sind im Prinzip schon eine Generation und dass sie das ein ganz interessantes Thema findet und dass ihr, dass es für sie irgendwie ganz, dass sie ganz gut klarkommt. Ich gebe das jetzt nicht wörtlich wieder, kann ich nicht, habe ich nicht vorliegen. Aber sinngemäß, Katrin, hoffe ich, dass ich den, dass ich das treffe. Für sie ist es ganz okay oder für dich ist es ganz okay, liebe Katrin, und dein Mann leidet mehr darunter. Ne? Sinngemäß war so,
So habe ich es
war,
verstanden, ja.
ja, ich
Katrin kann
auch.
ganz gut damit zurechtkommen und ihr Mann hat etwas Schwierigkeiten mit dem Älterwerden.
Und da hast du ja eben auch im Vorgespräch schon gesagt, ach, da könnten wir vielleicht auch mal was zu sagen. Was heißt denn das überhaupt, ne? Schwierigkeiten. Wo fangen für den einen Schwierigkeiten an und für den anderen eben noch nicht beim Älterwerden? Was ist das überhaupt, eine Schwierigkeit?
Ja.
Ja, da kann ja vieles sich hinter verbergen. Das kann mit körperlichen Symptomen einhergehen oder es ist rein mental, seelisch, keine Ahnung.
Ich habe mich ein bisschen belesen zu dem ganzen Thema, weil natürlich die Frage mir auch aufkam, als Katrin das geschrieben hat, ja, wie kann man denn da angemessen darauf antworten? Ich bin auf einen ganz interessanten Artikel gekommen. Das ist ein Interview, das ein Journalist geführt hat mit Ottfried Höffer. Der ist ein Philosoph und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die hohe Kunst des Alterns. Und der hat in diesem Buch zwei Sachen beschrieben, die ich sehr interessant fand. Also erstmal sprechen die alle von Best Agers. Das heißt also, liebe Katrin und dein Mann, ihr seid Best Agers, ne? Und man könnte auch anders sagen, ihr seid Silver Surfer. Und ihr kriegt jetzt auch Ermäßigung bei den öffentlichen Nahverkehrsdiensten.
Das alles löst in mir kein gutes Gefühl aus.
So, also was hat der Höfer gesagt? Der hat gesagt, es gibt zwei Pole, zwei Grundtypen der Altersbetrachtung. Das eine ist das Alterslob. Dort wird das Alter als Chance mit einer Würde gesehen. Und das andere ist die Altersschelte, die Klage über den Verfall, über die Schwäche. Und beides findet sich seit Jahrhunderten in allen Kulturen. Und es geht halt darum zu sagen, ja, wie gucke ich drauf? Und ich denke mal, da kommen wir zum Framing halt, ne? Älter werden ist unvermeidbar, ne, oder unvermeidlich. Ich glaube, so sagt man. Und die Frage ist halt, welche Haltung haben wir dazu? Ich arbeite da immer noch sehr dran, dass ich da wegkommen will von meiner bisherigen, langjährigen Opfermentalität hin zu einer Tätermentalität. Was kann ich tun? Die Frage stellt sich da für mich, ne? Was kann ich tun, um Altern bewusst und würdevoll zu erleben? Ja, und das ist tatsächlich, was so mein Auftrag ist jetzt gerade, das herauszufinden, wie ich das gestalten kann. Es gibt da diesen schönen, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Desiderata. Das ist von einem Mann in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts geschrieben worden. Das ist ein ziemlich langes Gedicht, das will ich jetzt hier gar nicht vortragen, aber es gibt eine Stelle da drin, die heißt, lass sie die Dinge der Jugend mit Grazie gehen und nimm das Alter mit Würde an. Ja.
So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr alle 25 bisherigen Folgen unseres Podcasts gehört habt, dann habt ihr genau dieses Zitat schon mal von Markus gehört. Natürlich hast du das schon mal erwähnt.
Natürlich habe ich.
Ja, na klar.
Okay, super, alles klar. Also es ist
Ja.
ein wichtiges Gedicht, ne?
Ja, das hast du jetzt hiermit bewiesen, was das für dich bedeutet. Nämlich, es ist nochmal erwähnenswert gewesen.
Max Ehrmann, 1920 geschrieben, Desiderata. Könnt ihr gerne mal nachlesen.
Du hast gerade einen Begriff in den Raum geworfen, ins Mikro gehaucht mit deiner sexy
Ah.
Stimme. Und der war, man hätte ihn überhören können, aber ich habe ihn gehört. Der Begriff lautet Framing.
Ja.
Ja. So, ich weiß, was das bedeutet. Aber
Sind
wie
wir
ist
jetzt schon
das?
durch mit dem Altern? Ist das jetzt schon gewesen? Oder was hast du
Ach, ich
denn
habe so
gesehen?
gemerkt, es fing so ein bisschen an, mich zu langweilen. Also
Ach so,
nicht du, aber
okay.
das Thema. Lass uns doch zum nächsten spannenden Thema kommen, weil das hatten wir ja auch so ein bisschen auf unserer Tagesordnung stehen.
Richtig. Framing. Genau.
Ja.
Also, was ist das erstmal? Also, ja, stell dir vor, du würdest eine wichtige Operation benötigen. Wann würdest du eher zustimmen? Bei einer 10-prozentigen Sterbewahrscheinlichkeit oder bei einer 90-prozentigen Überlebenswahrscheinlichkeit?
Naja, bei einer 90-prozentigen Überlebenswahrscheinlichkeit.
Genau. Das ist nämlich der Denkfehler, der kursiert, nicht? Das ist der sogenannte Framing-Effekt, der beschreibt die Tendenz, dass unsere Entscheidungen und Wahrnehmungen stark von der Art und Weise beeinflusst werden, wie Informationen präsentiert werden oder geframed werden, ne?
Ja,
Genau das
genau.
passiert. Also, es gibt eine Studie von Tversky und Kahnemann, die gar nicht so lange ausholen jetzt, da wurden den Teilnehmern verschiedene Formulierungen für denselben Sachverhalt präsentiert. Zum Beispiel wurden sie gebeten, ihre Bereitschaft zur Zustimmung zu einer Operation zu bewerten, nachdem sie entweder die 10% der Patienten überleben, die Operation nicht oder 90% der Patienten überleben, die Operation gehört hatten. Die Ergebnisse zeigten, dass die Probanden tendenziell dazu neigten, die Operation abzulehnen, wenn das Risiko negativ im Vergleich zu einem positiven Framing war. In der Werbung haben wir das auch mal, was Framing auch so ist. Bei Werbung für Lebensmittel wird oft das positive Framing verwendet, um die Attraktivität von eines Produkts zu steigern. Zum Beispiel 75% fettfrei statt 25% Fett, ne? So blöd sich das anhört, aber ich bin da auch schon drauf reingefallen. Aber es hilft mir natürlich schon, um diesen Effekt zu wissen. So, bei politischen Debatten ist es auch oftmals so, dass positive Formulierungen verwendet werden, um bestimmte Maßnahmen oder Entscheidungen besser darzustellen. Was wir mitnehmen können daraus, ist, dass der Framing-Effekt verdeutlicht, wie wichtig die Art und Weise der Darstellung einer Information ist. Und durch das Bewusstsein für dieses Bias können wir unsere Entscheidungen einfach kritischer hinterfragen und verschiedene Framings berücksichtigen. So viel zum Thema Framing.
Ja, aber Framing bringt mich natürlich, also jetzt hast du unserer Zuhörerschaft mal erläutert, was es ist, ne? Was wir eigentlich in unserem Alltag auch oft erleben, genau. Was passiert da eigentlich? Was wird da mit uns gemacht? Wie werden wir beeinflusst? Und ich habe ein wunderschönes Beispiel zu einer Situation, in der auf beiden Seiten, nämlich auf meiner und auf der Seite meines Gegenübers, ein Reframing stattgefunden hat über 12 Jahre, in denen wir uns nicht gesehen haben. Die Geschichte würde ich gerne erzählen. Aber vielleicht erst noch mal zur Erläuterung, was ist denn überhaupt ein Reframing?
Ja, genau.
In dem Zusammenhang ist es, wenn man eine Situation aus einer anderen Perspektive betrachtet und sie auch neu interpretiert. Und genau das ist entstanden oder passiert, als gestern mein Telefon klingelte. Ich hatte einen wirklich gut durchgetakteten Tag. Ich hatte mir vorgenommen, von dann bis dann arbeite ich an meinem Buch, von dann be dann beantworte ich Mails meiner Klienten und dann gehe ich noch schwimmen. Ja, kurz bevor ich meine Schwimmsachen zusammenpacken wollte, klingelt mein Telefon. Ich gucke auf die Nummer, kenne sie nicht. Gut, das ist auch mein berufliches Telefon, da kommen auch Anfragen und so weiter. Und ich gehe also ran, melde mich mit meinem üblichen Spruch. Und auf der anderen Seite sagt eine Stimme: Hallo, hier ist Petra. Und wie unsere ZuhörerInnen wahrscheinlich wissen, wenn du von deiner Frau erzählst, ist hier Rede von Petra. So, und das ist auch die Petra, wenn der Name fällt, die mir sofort, an die ich sofort denke. Ich habe aber unmittelbar gemerkt, nee, warte mal, das, meine Vorstellung und die Stimme passen irgendwie nicht so richtig zusammen. Und dann habe ich aber automatisch gesagt, mit Petra. Und während ich Petra sagte, merkte ich, nein, es ist nicht diese Petra. Und dann sagte sie nochmal, ja, Petra. Und dann dachte ich, oh, dann habe ich, dann kam sowas in mir hoch und ich dachte, warte mal, diese Stimme ist Petra so und so aus meiner Studienzeit, mit der ich sehr lange sehr eng befreundet war, die sich aber irgendwann von mir getrennt hat, weil unsere Welten, das sind jetzt meine Worte, sie hat sicherlich andere benutzt, aber wir kamen aus so unterschiedlichen Welten. Wir haben die Gemeinsamkeiten eine Zeit lang gelebt und wie du so schön sagen würdest, sicherlich auch gefeiert.
Ja, genau.
Aber irgendwann kam das Trennende sehr stark zum Vorschein. Auch bedingt durch äußere, ne, Umstände, die dann dazu geführt haben, dass auf beiden Seiten so eine Unzufriedenheit entstanden ist. Und im Gegensatz zu mir, die ich, wie soll ich sagen, ich kann manches auch aussitzen, wenn ich das Gefühl habe, das ist eine Phase. Ne? Man muss auch nicht alles ausdiskutieren, habe ich auch in meinem Leben gelernt. Damals wäre es andersrum besser gewesen. Aber gut, was bei ihr irgendwann dazu geführt hat, sich von mir zu trennen, wo ich heute sage, ich verstehe das sogar, weil ich heute erkenne, dass manches meiner Verhaltensweisen ihr gegenüber durchaus passiv-aggressiv war. Also da war nichts mit Aussitzen, sondern da war, das hatte schon eine andere Energie. Hätte ich damals so nicht sagen können. In der Rückschau, die wir in unserem dreistündigen gestrigen Telefonat auch immer wieder mal betrieben haben, haben wir beide gemerkt, dass wir ein regelrechtes Reframing betrieben haben, indem wir nämlich Situationen anders bewertet haben. Jetzt aus einer erfahreneren und weiseren Position heraus. Jetzt, wo wir Erfahrungen gemacht haben, die dazu geführt haben, dass wir uns annähern konnten. Ja, interessanterweise erzählte sie mir, dass dieses nach vorne gehen, dieses Konfrontative, dieses du musst mich doch verstehen und du musst es doch genauso sehen wie ich, was sie hatte, ist durch zwei Verluste von, was heißt Verluste? Naja, zwei Menschen haben sich von ihr abgewendet. Der eine Mensch ist irgendwann zurückgekommen, der andere nicht mehr. Aufgrund dieses Verhaltens, wenn ich es richtig verstanden habe, was bei ihr dazu geführt hat, dass sie so gelitten hat, dass sie dann irgendwann sich selbst in Frage gestellt hat, also ihr Verhalten und nicht mehr das der anderen. Und in diesem Zusammenhang vermutlich auch unsere dann abgebrochene Beziehung sich nochmal angeguckt hat und mich dann angerufen hat, denn sie war sehr milde. Von Anfang an hatte ich das Gefühl, ja, das ist die Frau, die ich von früher kenne, aber irgendwie klingt sie ein bisschen anders und ist sie so auf eine Art zugewandt. Und ich habe mich auch gefreut. Also in mir war gar kein Groll mehr. Ich habe den Kontakt zu ihr nicht mehr gesucht, weil für mich war es irgendwie, ich habe einfach weitergelebt. Aber als sie mich anrief und sagte, und das war einer ihrer ersten Sätze, und das hat mich echt beeindruckt, dass sie gesagt hat, weißt du, ich habe das Gefühl, es ein Kapitel war vollendet, aber das Buch ist noch nicht zu Ende geschrieben. Das
Wunderbar.
unsere, ne, unserer Geschichte. Und da habe ich gesagt, Mensch, du, das resoniert in mir, das finde ich irgendwie toll. Und dann war es interessant zu hören, also gegenseitig zu hören, wie wir Sachen anders bewertet haben. Das als Beispiel von Reframing. Wir werden uns, die lebt übrigens in Hamburg, wir werden uns demnächst mal sehen, ich werde mal nach Hamburg reisen. mich interessiert, wie, wenn wir heute wirklich so mal 2 Tage miteinander verbringen, ja, wie ist die Dynamik heute zwischen uns? Wir sind ja im Grunde keine anderen Menschen. Ja?
Aber ihr
Wir
seid älter geworden.
haben unsere Sichtweisen zum Teil
Genau.
verändert, ja. Und wir sind, du hast es eben gesagt, wahrscheinlich auch milder geworden. Nicht wahrscheinlich, sicher milder geworden. Und ich kann nur sagen, was mir auffällt ist, und das nicht nur im Umgang jetzt mit Petra gestern in dem Telefonat, wir haben auch wieder so viel Spaß miteinander gehabt. Es war, an einem gewissen Punkt waren wir wieder die Studentinnen mit Anfang 20. Es war extrem lustig. Es war auch toll, wie viel gemeinsame Erlebnisse wir hatten, die ich jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Sachen, die ich irgendwie schon vergessen hatte, dann sagt sie, weißt du noch? Und dann sage ich jetzt, wo du sagst, weiß ich es wieder. Es war völlig weg und es war großartig.
Kurze Zwischenfrage mal an dieser Stelle. Wie lange
Ja.
ungefähr ist das her, dass du dich, dass der Kontakt endete?
Ich glaube, 12 oder 14 Jahre.
Gibt es da vielleicht eine Verbindung zwischen dem, was du vorhin gesagt hast, mit dem Erwachsensein und dem Gefühl, dass da was auf dir lastet?
Also zwischen der Situation, 12 Jahre oder 14 Jahre keinen Kontakt zu Petra gehabt zu haben und dem Gefühl des Erwachsenseins und dass da was auf mir lastet?
Ja. Vor ungefähr 10 Jahren so, in dem du das Gefühl hattest, erwachsen zu werden und dann so viel Druck auf dir lastet. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das richtig wiedergebe. Und dass du ja, das Gefühl hast, dass das jetzt wieder mit ihr so möglich ist, wieder in so einen Kontakt zu treten, wie du es war, als du eine jugendliche Studentin warst, voller Lebensfreude und Lebensfreude.
Nee, fühle ich jetzt keinen Zusammenhang.
Muss es auch nicht unbedingt geben. Kann ja nur
Ah,
sein, wäre.
Ich weiß nicht, ich hätte wahrscheinlich, wenn sie sich früher gemeldet hätte, auch so reagiert. Also, ich bin niemand, der lange irgendjemandem was nachträgt. Ja?
Ja.
Sie hatte die Entscheidung getroffen, ich kann das so nicht mehr mit dir. Ich habe das respektiert. Ich hatte da auch nicht den Impuls nachzuhaken oder irgendwie zu sagen, was können wir denn anders machen, weil es war schwierig. Ich fand sie anstrengend und mein Leben war angefüllt mit so viel anderem in dieser Zeit, dass ich das einfach respektiert habe. Und dann neige ich dazu, mein Leben weiterzuleben und nicht zu hadern, sondern wenn du nicht mehr willst, dann kann ich nichts tun. So. Auch wenn mir jemand, also wenn in der Beziehung jemand zu mir sagen würde, was zum Glück noch nicht passiert ist, aber wenn mein Partner sagen würde, ich liebe dich nicht mehr, da ist wirklich nichts mehr. Ja, was könnte ich denn dann tun? Kann man ja nicht herbeireden. Und so habe ich damals Petra losgelassen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, einen Zusammenhang, ach Gott, Leute, ihr müsstet Markus sehen, der hat gerade ein Hustenanfall und weint.
Das ist halt nur so die Berührung, weißt
Dachte, du weinst wegen des
du? Nein, nein,
Hustens.
ich bin einfach nur so, das ist so schön. Leute, ich sag's euch
So
echt.
jetzt, also ich glaube, deine Frage war mir zu kompliziert. Insofern, die war zu kompliziert für mich, weil die dockte
Ja,
nirgendwo
okay.
an. Wenn da draußen jemand auch einen Zusammenhang entdeckt haben sollte, bitte höre ich mir das gerne an. Manchmal sieht ja von außen jemand mehr, als man selber von innen sieht.
Ja, das stimmt, ja. Naja, ich gucke halt immer nach kausalen Zusammenhängen. Kann ja mal sein, dass sowas.
Ja,
Man kommt auf
natürlich.
einmal so dieses Aha, oh.
Jede Frage hat ihre Berechtigung. Nur die war bei mir jetzt irgendwie, die stieß auf nichts.
Ja,
Verstehst
in
du?
irgendeinem anderen Universum wäre es genau die richtige Frage gewesen, ne?
Ja, wahrscheinlich. In dem Zusammenhang, ich habe gestern noch mal Interstellar geguckt, den
Oh, geil dafür.
schon mal gesehen, aber immer wieder beeindruckend.
Ja, alleine schon wegen der Musik.
Ja, auch wegen der Bilder. Bitte, das ist eine Empfehlung. Interstellar.
Da bin ich auf jeden Fall dabei. Ein tiefen philosophischer Ansatz ans Leben und die
Total.
Liebe, ans
Ans
Alter.
Altern, genau.
Ja.
Stell dir mal vor, du kommst durch so ein Wurmloch in eine andere Galaxie und wenn da eine Stunde vergeht, vergehen auf der Welt 46 Jahre auf der Erde. Jesus Christ, kommst du zurück und deine Tochter, in dem Fall die Tochter, liegt im Sterben. Ich will ja hier nicht spoilern, aber.
Ja. Aber soweit ich mich nicht täusche, war es nicht eine andere Galaxie.
Nee.
Sondern die sind einfach nur an den Rand von einem schwarzen Loch gekommen und am Rand dieses schwarzen Loch gab es einen Planeten,
Du hast recht, so war es. Es war keine andere.
der, wo eine Minute 7 Jahre oder sowas waren, oder wie sowas, dann die
Ja,
toller
irgendwie
Film.
toller Film. Wir waren beim Framing, dann beim Reframing und meine Begeisterung darüber, eine alte Freundin wiedergewonnen zu haben.
Ja.
Wobei mein Freund mich gewarnt hat, nachdem ich ihm voller Freude davon erzählt habe. Und ich habe ihm vorher natürlich, wir haben uns unser Leben erzählt, als wir uns vor über 4 Jahren kennengelernt haben, wie man das halt so macht, wenn man den anderen richtig gut kennenlernen möchte. Man erzählt aus dem Leben. Und da hatten wir ja schon einiges Leben hinter uns gebracht jeweils. Und da spielte natürlich meine Freundin Petra auch eine Rolle. Und all das, was sich jetzt vielleicht so auflöst, und dann aber damals zu unserer Trennung geführt hat, hatte er noch gut in Erinnerung und hat da gesagt, ja, aber also sie hat mich eingeladen, sie in Hamburg zu besuchen, wenn ich Ende Mai da einen Termin habe, dass wir das verbinden können. Und dann sagte er, na ja, aber jetzt ist irgendwie, wie hat er das gesagt? Jetzt sagt sie dir quasi schon wieder, was du zu tun hast. Also er hat gesagt, sei vorsichtig, was ja irgendwie ganz süß ist und lieb von ihm, aber was bei mir irgendwie dazu geführt hat, zu sagen, nee, erstens stimmt das so nicht, sie hat mich eingeladen, ich hätte Nein sagen können. Also seine Angst war, dass ich vielleicht wieder dasselbe erlebe und enttäuscht werde. Und ich habe gesagt, weißt du, aber unser Leben funktioniert doch so, dass wir nur durch Erfahrung lernen und nicht durch Vermeidung. Ja? Das heißt, wenn ich erfahren möchte, ob Petra und ich eine gemeinsame Zukunft als Freundinnen haben, dann muss ich mich in die Situation begeben mit ihr. Sonst kann ich nur Vermutungen treffen und kann in die Vermeidung gehen und weiß vielleicht gar nicht, was mir entgeht. Mir entgeht auf jeden Fall was, egal was dabei rauskommt. Ne? Nämlich eine wichtige Erfahrung.
Ja.
Also mache ich das.
Finde ich gut, wenn ich das mal so
Ja,
sagen darf.
ich bin aber auch dankbar für einen so vorsichtigen Freund, der immer mal wieder sagt, hast du das auch mal bedacht und hast du daran gedacht, weil ich neige zu spontanen Aktionen. Ich bin sehr schnell begeisterungsfähig und habe dadurch auch schon viele Erfahrungen gemacht. Naja, die weiß ich gar nicht. Ich wollte jetzt sagen, die ich mir hätte ersparen können, aber eigentlich auch nicht.
Ich bin auch einer. Ich denke, jede Erfahrung, die wir machen im Leben, die hat ja einen Zweck, die dient ja zu irgendetwas, ne?
Ja.
Und jede Erfahrung ist ja auch ein weiterer Teil deiner eigenen Persönlichkeitsanteile, ne? Also
Ja, genau.
du wächst ja auch damit. Und wie Byron Katie so schön sagt, everything is just a wonderful experience.
Und das ist eben auch eine
Ist
Framing-Geschichte.
auch, genau, das ist auch in dem Fall sogar ein Reframing, ne? Zu
Ja.
sagen, alles, was ich erlebe, geschieht mir, nur für mich. Das ist übrigens das, was ich auch eingangs meinte, mit der Welt, in der du lebst, ne? Es geschieht alles für dich. Und da haben wir wieder, also ich finde jetzt gerade einen geilen Bogen geschlagen zum Anfang mit der Frage, wie man das Leben feiert. Weil tatsächlich ist das auch etwas, was man tun kann. Durch dieses Reframing, also einen Perspektivwechsel einzunehmen im Leben, der es einem ermöglicht, sich das schön zu machen hier.
Ja, ich höre aber schon oder ich stelle mir die Fragezeichen in manchen Köpfen unserer Zuhörenden vor, wenn du sagst, das ist alles für dich. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen. Was bedeutet das denn, wenn du sagst, alles, was da ist, ist für mich?
Ja, die Welt, wie wir sie betrachten, ne, diese Augen, die in diesem Gehirn sitzen, die quasi da angedockt sind, jetzt in diesem Schädel und da rausgucken, ne, die auf die Welt
Ja.
schauen, interpretieren das Bild der Welt.
Genau.
Das gilt für jeden.
Ja.
Und jeder interpretiert das Bild natürlich auf seine ganz eigene Weise. Also ist es auch meine Aufgabe, dann zu gucken, dass ich das so interpretiere, dass es mir gefällt. Ich will ja keinem irgendwas wegnehmen. Wenn der eine oder andere lieber leidet oder der eine oder andere das Leben lieber als, weiß ich nicht, Höllenpfuhl betrachten will, ist es ja seine Entscheidung oder ihre Entscheidung, ne?
Eben. Die Frage war, was bedeutet das, was heißt das genau? Das ist für dich. Also ich weiß es natürlich, also, aber manche vielleicht auch nicht. Oder fragen sich ja, was heißt denn das? Weil es gibt ja Menschen, die gehen durchs Leben und sagen, das ist eben so, ja. Und das sieht man so. Man ist ja auch gerne so ein entpersonalisierender Ausdruck, dass man es auch ganz so ein bisschen von sich halten kann und sich gleichzeitig aber auch einreiht in die Masse, ja. Man macht das so, man sieht das so. Das ist so. Und wenn du dann so einem Menschen vor den Latz knallst, wie das, du machst das doch alles für dich, das machst du doch selber im Prinzip, ja. Und du interpretierst die Welt nach deinen Vorstellungen. Das könnte überfordernd sein. Aber ich glaube gar nicht mal, dass solche Leute uns zuhören.
Ja, das glaube ich eben auch nicht. Also die Leute, die uns zuhören, denke ich, haben schon einen gewissen Bewusstseinsstand, nicht? Oder
Ja.
wollen vielleicht auch mehr erfahren darüber, wie das funktioniert so. Und ich meine, Menschen, die sagen, also solche Generalisierungen und Tilgungen und Verzerrungen, wie du das gerade aufgezählt hast, benutzen, sind zumeist auch solche, die sich das Leben vereinfachen wollen, weil sie von der Komplexität des Lebens möglicherweise auch überfordert sind. Was ja auch ist. Das Leben ist kompliziert, keine Frage. Aber ich stelle mir dann auch wiederum die Frage, ob das wirklich wahr ist. Ist das, stimmt das, was ich hier so sage? Oder könnte das auch nur wieder ein Glaubenssatz sein, dem ich selber auch noch aufsetze? Ne? Also ich sehe, oder beziehungsweise ich stelle mir es gerade vor, wie einige unserer Hörer so zustimmend nicken. Ne? Ja, Leben ist kompliziert, ja, aber hey, who says, ne? Wer sagt denn das? Also es ist
Das
doch
machen wir
alles.
ja selber, ne? Um mal deiner Argumentation zu folgen,
Genau.
die ja völlig richtig ist. Das machen wir selber, ja,
Ja,
aufgrund
genau.
unserer Prägung, unserer Konditionierung, wie auch immer,
Genau.
ne? Wenn wir sagen, das Leben ist kompliziert, dann haben wir das vielleicht erstmal übernommen, vielleicht haben wir es auch irgendwann mal erfahren und irgendwann haben wir es, war es eine Überzeugung und so weiter. Genauso gut kann ich sagen, Leben ist total easy. Es gibt auch Menschen, die empfinden das immer so. Und damit ist genau das nochmal untermauert oder nochmal ausgesprochen, was du eben gesagt hast, wenn du sagst, das machen wir alles selber und es ist für
Also
uns.
ich möchte einfach nur noch mal so vielleicht in den Raum stellen, dass es tatsächlich vielleicht eine der wichtigsten Aufgaben im Leben eines Menschen ist, diesen Sinn zu erfahren, sich die Frage zu stellen, was ist meine Haltung dazu, ne? Also ich bin jetzt gerade, als du das gesagt hast, mal mir selber noch mal auf die Schliche gekommen, weil ja, es gibt so eine Tendenz dazu, Dinge auch zu verkomplizieren, aber es gibt darunter so eine ja, recht kindliche, wie du es eben schon gesagt hast, Einstellung, die einfach sagt, läuft doch. Ne? Läuft doch.
Ja,
Wenn
und
ich
es ist auch so
mich nicht gut
erleichternd.
fühle, ja, es ist, ja, total. Deswegen kann ich nur jeden Einzelnen einladen, der hier zuhört oder auch generell in der Welt da draußen runterappert, das mal für sich selbst zu hinterfragen. Was ist denn meine Haltung dazu, zum
Ja.
Leben?
Und dieses, was du gerade gesagt hast, fällt mir wieder eine Geschichte ein. Ich hatte eine Unterhaltung mit meinem Freund. Es ging um ein Thema, wo wir beide bisher noch nie so explizit ausgesprochen, aber vielleicht ein bisschen eine andere Haltung zu haben. Ich habe eigentlich nichts anderes getan, als nochmal meine Haltung zu verdeutlichen und zu sagen, dass ich damit zum Teil zu kämpfen habe, dass das natürlich nicht so laufen kann, zu 100%, wie ich mir das vorstelle. Aber, und da ist mir was gelungen und das bedurfte keiner Anstrengung, einfach aus meiner Position heraus zu schildern, wie ich etwas sehe, wie ich dazu fühle und dass ich seine Haltung genauso neben meiner stehen lassen kann. Also, früher hätte ich gesagt, ja, aber das musst du so verstehen und wie können wir das denn lösen? Habe ich überhaupt nicht mehr. Und das war so, ich habe vorher darüber nachgedacht, das möchte ich, das lastet ein bisschen auf mir, das möchte ich mit ihm besprechen. Und es hilft mir gar nichts, wenn ich mir da vorher was zurechtlege. Ich habe so einen groben, noch nicht mal einen groben Plan. Ich weiß, darüber muss ich reden und es kommt sowieso anders als das, was ich mir vielleicht schon vorher zurecht
Ja,
gedacht
genau.
habe. Und so passiert es auf einem wunderschönen Spaziergang Ostern, dass ich aus heiterem Himmel sozusagen damit anfing und mich wirklich dabei beobachtet habe, was ich gesagt habe. Und die Reaktion von ihm hat mir gezeigt, ich glaube, es war gar nicht so schlecht. Er ging so neben mir her und sagte, das verstehe ich. Viel mehr hat er gar nicht gesagt. Und interessanterweise musste er auch nicht mehr sagen. Weil ich gemerkt habe, es reicht, dass ich ihn in Kenntnis gesetzt habe über etwas, was mich beschäftigt, wozu er durchaus eine andere Haltung hat. Die wichtigste Information, die ich geben wollte, war, mich belastet dieses Thema. Ich habe gerne mal so eine gewisse Struktur. Ich habe so ein strukturiertes Gehirn. Und eher ein chaotisches, glaube ich, im Vergleich zu, ne, also an dem Thema, hatte ich das Gefühl, ist es so. Und es ist okay. Ich wollte einfach nur, dass er weiß, pass auf, das geht in mir vor, das löst das in mir aus. Und dann fand ich die Reaktion zu sagen, ich höre dich, ich verstehe dich, völlig ausreichend.
Naja, vor allem, ich meine, was er vor allem gemacht hat, er hat nicht mit dem Beziehungsohr zugehört, sondern er hat mit dem Sachohr zugehört, ne? Also, das ist vielleicht nochmal so ein Aspekt. Also, das ist ja, was wir uns alle irgendwie wünschen, dass wenn das angemessen auf das, was wir vortragen, reagiert wird. Das macht ja gewaltfreie Kommunikation ja ganz deutlich.
Ja.
Das halt einfach um den Appell, den Charakter geht, ne? Was wünsche ich mir von dir? Was, ne, was nehme ich wahr und was kann man dazu beitragen?
Was mich sofort irgendwie kriegt, also wo ich mich wirklich gesehen fühle, ist, wenn jemand sagt, und ich merke durchaus den Unterschied, ob jemand nur sagt, ich verstehe dich, oder ob er mich versteht. Und wenn jemand wirklich aufrichtig sagt, weil er mir zugehört hat, ich verstehe dich, ist bei mir schon alles gut.
Im Englischen gibt es so ein schönes Wort dafür, das heißt, I can relate to it. Das passt viel besser. Das Deutsche, ich verstehe, das ist mir zu allgemeingültig, aber das. besser, ne?
To relate ist viel besser. Ja, ich finde, in der englischen Sprache ist sowieso
Ja.
manches viel mehr auf den Punkt als
Ja.
bei uns. Deshalb muss ich manchmal auch so lange Sätze sagen, weil ich das Gefühl habe, ich bin noch nicht auf dem Punkt.
Geht mir genauso. Ach, ja.
Apropos auf den Punkt.
Ja, Mensch, du.
Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt, ich glaube, das wird die längste Folge
Boah, ich
ever.
glaube auch, ja. Ich habe irgendwie jetzt vorhin mal auf die Uhr geguckt und habe irgendwie gedacht, oh, komisch. Wieso ist denn
Ja.
schon dunkel draußen?
Ja, aber musste sein, wenn ihr euch wundert da draußen, dass, wie die haben doch angekündigt, die werden Interviewpartner haben und so. Ja, wir arbeiten dran. Ja, also die Liste wächst und wir können das ja hier sagen. Wir haben ja auch Katrin schon gefragt und Katrin, die macht das mit uns und da müssen wir uns jetzt noch kurz schließen wir beide und dann mit Katrin und dann geht das aber los. Also ich weiß nicht, ob Katrin die erste ist oder ob Markus, du hast ja auch schon eine ganze Reihe von, ne, von.
Ja, ich habe inzwischen drei, sagen wir mal, vier Kandidaten. Die vierte hätte ich jetzt gestern gefragt, aber aufgrund der Krankheit habe ich sie nicht gesehen.
Ja.
Ja, ich
Und
habe
ich
vier
habe
Kandidaten.
mittlerweile auch welche, von, ne, von denen ich denke, das ist interessant. Das heißt, jetzt gilt es, einen Anfang zu finden, nämlich, dass die nächste Folge, das ist mein Ansporn und vielleicht ja deiner auch. Und wenn nicht, dann machen wir das jetzt zu deinem. Das ist in der nächsten Folge.
Okay. Ja, nee, aber du hast völlig recht. Also ich
No
finde es gut.
pressure.
Ja. Ich empfinde keinen Druck. Empfindest du einen Druck hier?
Nein. Nee, wenn es nicht klappt, klappt es nicht, aber.
Ja.
Wie gesagt, ich brauche ja immer so ein bisschen, komm, wir sagen jetzt, ich schlage dir das vor, du kannst natürlich sagen, sag mal, hast du es noch alle so schnell, will ich das gar nicht. Aber mein Vorschlag ist, die nächste Folge, was dann die Folge 26, nein, 27,
24.
ist, da sind wir nicht allein.
Da
Du
sind wir
bist
nicht
nicht
allein.
allein.
Nein, Schubidubidu.
Hör mal, kennst du das, dass du Liedertexte im Kopf hast von Liedern, die du schon als Kind nicht mochtest? Die sich aber so in dir festgesetzt haben. Das heißt, du musst nur einen Ton hören und du kannst den ganzen verdammten fucking Text.
Also ich kenne das eigentlich nur mit einem Lied und zwar von, das weiß ich gar nicht, wie der Katzeklo. Also das ist.
Hat ja auch nicht viel Text.
Nee, genau. Ja, ich mache die Katze schon. Ja, also nee,
Nee, ich habe
tatsächlich
das
habe ich
von so
die.
deutschen Schlagern.
Nee, die habe ich ja früher schon nicht gehört. Also ich war ja schon früh Susi Quattro-Fan.
Also ich habe, wir kommen immer noch nicht zum Ende, Leute. Wer
Nee.
nicht mehr, ihr könnt auch mal auf Stopp drücken und später morgen
Genau,
weiterhören,
geht mal
aber das,
spazieren, ne? Tut
ja,
doch
geht
nicht
mal eine
immer so.
Runde spazieren. Ich habe ja als Kind mit meinen Großeltern so Sendungen geguckt mit so Showmastern wie Peter Frankenfeld und weiß ich nicht, wie
Ja.
die alle hießen. Und da wurde natürlich Schlager gesungen. Ich habe aber auch noch die Hitparade gesehen.
Ja.
Da wurden Schlager gesungen. Da traten Künstler auf wie Lena Valaitis, Howard Carpendale und weiß ich nicht, wer noch alles. Ja, und das habe ich natürlich gehört und mein Hirn hat sich das alles gemerkt. Und das, jetzt höre ich was und zack, habe ich den ganzen Text parat und
Den
denke,
ganzen Text
warum?
habe ich nicht, aber ich habe meistens dann immer so Textfetzen im Kopf.
Hm.
Und das zum Beispiel, es geht der Zug nach nirgendwo. Das löst bestimmt was aus jetzt bei dir.
Natürlich.
Ich habe aber schon früher auch gerne den Richter mit der Disco geguckt. Also
Ja,
insofern.
natürlich, ja
Naja,
klar.
klar, es gab ja früher nichts anderes und da gab es noch zum blauen Bock. Ich weiß nicht, ob du dich an die Sendung noch
Habe
erinnerst.
ich mit meinen Großeltern geguckt,
Siehst du, genau, die habe
natürlich.
ich auch mal mit meiner Mutter geguckt, mit dem Bembel. Ich weiß gar nicht, wie der Typ hieß. Ich fand das immer so lustig, weil ich wusste nicht, was ein Bembel ist und ich wusste nicht, was Appleboy ist. Ich dachte
Aber
immer,
es
die
hat sich
trinken
doch aus
auch
dem
Wasser.
Zusammenhang erklärt.
Ja, Mai, ich war 6 oder 7 damals, ja.
Mein lieber
Was?
Markus, wir sind gleich alt. Und so kann man schon mal sehen, was ich alles verstanden habe und du nicht.
Kannst mal sehen, wie früh die angefangen hatten. Genau. Ja. Liebe Leute, ich glaube, wir beenden das jetzt an
Wir
dieser
machen
Stelle.
jetzt hier Schluss und
Genau.
wenn alles so läuft, wie wir uns das jetzt so, worauf wir uns vielleicht, ich hoffe, verständigt haben, dann sind wir in 2 Wochen nicht mehr allein.
Baby, denkst du?
What?
Das ist doch ein Nachspiel. Nein, alles gut.
Wir reden gleich nochmal. Drück du
Ich kann
erstmal hier auf
Arbeitsvertrag
Stopp.
beten. Eiskalt, David, Fräulein. So,
Markus,
also,
werd
ja.
gesund. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Tschabu.